euch als Info jetzt nach der Aufnahme. Wir reden hier die ganze Zeit vom 7. Geburtstag, aber eigentlich meinen wir den 6. Geburtstag. Ist jetzt ein bisschen zu spät, das zu schneiden. Darum, sorry für die Verwirrung. Es handelt sich tatsächlich wirklich die ganze Zeit um den 6. Geburtstag.
Dann sind wir jetzt im verflixten 7. Jahr.
Ja.
Immerhin.
Wir sind ein bisschen voreilig.
Tja.
Mathe ist nicht unsere Stärke. Darum bist du kein Mathe-Lehrer, aber ich kein Mathe-Genie.
Genau, so ist es.
Moin!
Servus!
Und willkommen zu Podrot, Pokémon-Podcast mit Michi und mir, Tu. Und damit herzlichen Glückwunsch zum 7. Geburtstag, glaube ich schon.
Happy Birthday to us! 7 Jahre ist echt krass eigentlich, oder?
Ja, ich glaube, das ist schon unser 7-jähriges Jubiläum jetzt.
Und ihr hört uns echt immer noch zu.
Ihr seid verrückt. Aber danke für, tolle 7 Jahre, würde ich sagen. Erfolgreiche 7 Jahre. Mhm. Danke für die ganzen Kommentare, für die Likes, fürs Weiterempfehlen, falls ihr das gemacht habt.
Für Support generell. Und
genau, fürs Hören.
Fürs Treusein.
An alle, die fleißig im Discord sind, an alle, die fleißig auf den anderen Social-Media-Kanälen sind. Ja. Und 7 Jahre, wir haben uns natürlich gedacht, ne, was ist ein Podcast ohne seine Community? Und wir haben im Zeichen des 7. Geburtstages uns überlegt, hey, wir machen etwas mit der Community. Und wir haben euch ja vor ein paar Folgen gefragt, schlagt doch mal einen Charakter vor, der ein Pokémon-Team von uns erstellt bekommen sollte. Mhm. Und wir haben natürlich die Top 6 ausgesucht, weil jeder von uns 3 Charaktere hat, denen er ein Team gibt. Und dann sind wir mal gespannt, was ihr davon haltet und was wir davon halten. Die Erstellung oder die Auslosung war wie folgt. Wir haben 5 Charaktere aus den Spotify Kommentaren genommen, die mit den höchsten Votes und einen Charakter aus dem Discord-Channel, der ich glaube Sieg bei nicht erscheinende Gegner gewonnen hat.
Also ja, wir hatten einen Kommentar im Discord, da hatten wir leider ein bisschen Flauze ansonsten, aber egal. Der eine hat sich trotzdem verdient.
Genau.
Und den nehmen wir natürlich gerne mit hinein.
Ja, und ich weiß nicht, wie wir die Reihenfolge machen wollen. Doch, ich glaube, wir fangen mit dem Charakter an, der die meisten Votes hat.
Ich hätte den jetzt zum Schluss genommen, tatsächlich.
Ah, den hättest du zum Schluss genommen. Okay, dann fangen wir an mit dem
Charakter. Ich hätte gesagt, ich fange an mit dem, der bei mir die wenigsten Votes hat.
Ja,
dann beziehungsweise ich. Dann du, dann ich wieder, dann du, dann ich.
Dann okay, lass uns das so machen, ja. Fangen mit den niedrigsten Votes an, dann darfst du anfangen.
Genau. Bei mir ist es so, ich habe einmal um das vorwegzunehmen, den Vorschlag aus dem Discord habe ich bei mir, bei meinen dreien dabei. Ich glaube, es wurde ja eh schon gespoilert, aber den sage ich jetzt noch nicht. Ich beginne nämlich mit dem Charakter, der quasi in meiner Gruppierung die wenigsten Votes bekommen hat, aus den Spotify Kommentaren. Und das ist ein Charakter, den ich tatsächlich relativ gut kenne, weil ich das Universum, aus dem die Figur kommt, kenne ich einfach sehr gut, schon seit ich sehr jung war. Und zwar kommt er aus dem Naruto-Universum. Ich habe Naruto alles gelesen, ich habe fast alles geschaut, bin auch bei Boruto quasi mit dem Manga aktuell und würde mal behaupten, ich habe da tatsächlich ganz, ganz viel Erfahrung mit dem Manga, hat mich auch so ein bisschen in diese ganze Welt hineingebracht. Und der Charakter, der vorgeschlagen wurde und die Votes dafür bekommen hat, war Orochimaru tatsächlich.
Oh.
Also Orochimaru, der Main-Villain aus Naruto, der dann in Shippuden so ein bisschen nicht in den Hintergrund rückt, aber so ein Nebenantagonist nur noch wird und am Ende einen crazy Wandel vollzieht, der nicht ganz so beliebt ist in der Fan-Community, aber egal. Orochimaru, einer der legendären Sannin, einer der stärksten Ninjas, die man so zumindest im ersten Teil kennenlernt, wie gesagt, der große Bösewicht. Und er hat ein sehr geradliniges Thema, würde ich mal behaupten, und das ist Schlangen.
Würde ich jetzt einfach raten, hast du ihm ein komplettes Schlangenteam gegeben?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mich dagegen entschieden, ihm ein komplettes Schlangenteam zu geben. Ich habe mit den Gedanken gespielt, aber das war mir dann ein bisschen zu langweilig. Ich wollte es eher so ein bisschen auf verschiedene Facetten vielleicht von ihm eingehen. Ja. Und bin gespannt, was du jetzt zum Team sagst. Wie gesagt, er ist sehr schlangenähnlicher Charakter, sieht aus wie eine Schlange, beschwört Schlangen, so ziemlich alle Jutsus, die er benutzt, haben irgendwie mit Schlangen zu tun. Deswegen wäre es naheliegend gewesen. Ich beginne auch mit einer Schlange, weil das einfach am naheliegendsten ist. Und für mich, das Schlangen-Pokémon, das für mich am ehesten Orochimaru schreit, ist tatsächlich Vipitis.
Oh.
Also das erste Pokémon und so vielleicht sogar auch so, dass das Signatur-Pokémon von Orochimaru in meinem Team ist Vipitis. Logischerweise ist es ein Schlangen-Pokémon. Es ist ein sehr aggressives Pokémon, das eben vor allem mit dem Gifttypen eben auch quasi hinterlistig mit Gift arbeitet. Es hat aber auch einen großen Rivalen mit Sengo, das halt als Normal-Pokémon so ein bisschen so leichte Main-Character-Vibes hat in diesem Kampf. Also Vipitis ist auch so in dieser Rivalität, wirkt es eher wie der Antagonist zwischen Sengo und Vipitis. Und deswegen finde ich, passt Vipitis einfach wunderbar zu Orochimaru. Ich glaube, da muss ich auch gar nicht viel weiter in die Tiefe gehen. Das ist so der No-Brainer für mich als Signatur-Pokémon. Ja. Dann habe ich mich entschieden, für Orochimaru ein Unlicht-Pokémon ins Team zu nehmen, das sehr viel mit Täuschung und Wandlung arbeitet, und zwar Zoroark. Weil Orochimaru einer der großen Twists ist ja in diesem, während dieser Chunin-Auswahlprüfungen, da kämpft dann Orochimaru gegen seinen alten Lehrer, den dritten Hokage, und da kommt es zu diesem Twist, dass Orochimaru quasi fremde Körper benutzt, um sein Leben zu verlängern. Da sieht man dann eben auch, ich glaube, das ist eine alte Schülerin vom dritten Hokage, wo Orochimaru eben diesen Körper übernommen hat. Und ich finde, auch wenn Zoroark jetzt keine Körper übernimmt, aber es übernimmt so die Optik von gegnerischen Pokémon. Es nimmt verschiedene Formen an. Es macht sich das Aussehen bzw. den Körper anderer zunutze, um eben dann auch wieder hinterlistig mit seiner Taktik zu kämpfen. Dazu ist Zoroark halt auch ein offensiv sehr starkes Pokémon. Und ich finde, das nimmt so ein bisschen diesen Vibe mit, den Orochimaru hat mit diesem Übernehmen eines anderen Körpers dieser Aspekt ist für mich bei Zoroark eben gegeben.
Ja, stimme ich dir zu. Das macht Sinn.
Ja, dann habe ich mich für das Ninja-Pokémon überhaupt entschieden. Und nein, ich meine nicht Quajutsu, auch wenn das für viele das Ninja-Pokémon ist. Ich habe ein anderes Ninja-Pokémon, das für mich sehr, sehr stark starke Ninja-Vibes ausstrahlt. Und das ist Hydragil. Das Käfer-Pokémon. Und zwar denke ich da an eine ganz besondere Form von Orochimaru. Das ist in der Zeit, wo quasi Sasuke oder Sasuke, je nachdem, wie man es aussprechen will, ich sage jetzt mal die deutsche Version Sasuke, wo Sasuke zu Orochimaru kommt, aber es zeitlich etwas zu spät für Orochimaru passiert und er muss sich einen Zwischenkörper suchen. Und in dieser Zwischenform sieht man ihn besonders viel einbandagiert. Er kann seine Arme nicht bewegen nach dem Kampf gegen den dritten Hokage. Und Hydragil passt da für mich einfach wunderbar. Das ist eben auch so ein einbandagierter Ninja, der eigentlich, es sieht nicht so aus, als könnte es seine Arme benutzen. Die sind eher auch so dran bandagiert. es hat auch eher so einen zwielichtigen Eindruck, macht es auf mich. Und deswegen ist es für mich halt als fähiger, starker Ninja, passt das halt sehr gut zu Orochimaru in dieser einbandagierten Form.
Mhm.
So, jetzt kommen wir zu dem Aspekt, dass Orochimaru als legendärer Shinobi gesehen wird, als legendärer Sannin. Also neben Jiraiya und Tsunade als ein legendäres Pokémon-Trio, sage ich, als legendäres Ninja-Trio. Und da bekommt Orochimaru von mir jetzt auch ein Pokémon, das in ein legendäres Trio gehört und das zugleich eine Schlange ist. Und rat mal, welches ich da genommen habe.
Ich meine, das macht Sinn. Also wir haben eine legendäre Schlange, eine Flugschlange, wahrscheinlich Rayquaza.
Nein, leider nein. Ich bin da nämlich tatsächlich, ich habe da ein bisschen einen Umweg genommen, Giratina in seiner Urform.
Ah, ja,
also nicht in der Beinform, sondern in der Urform, wo es doch ein sehr schlangenartiges Pokémon ist. Es ist auch mehr oder weniger gehört es zu den stärksten schlangenartigen Pokémon, also neben Rayquaza zum Beispiel oder auch Zygarde natürlich. Und Orochimaru hatte diese mit dem vertrauten Geist, wie es auf Deutsch heißt, konnte er ja auch Schlangen beschwören. Und da hatte er auch die Fähigkeit, das Oberhaupt der Schlangen, also diese stärkste Schlange, zu beschwören. Ja. Und das ist für mich eben, da passt Giratina wunderbar hinein. Zudem Giratina quasi literally der Teufel ist in der Pokémon-Welt und Orochimaru auch, also im ersten Teil von Naruto, literally der Teufel ist. Also da passt halt Giratina in seiner Urform, finde ich, wunderbar dazu.
Lustigerweise dachte ich jetzt, du argumentierst das halt so, ich habe jetzt echt an Rayquaza gedacht, nicht an Giratina, einfach aus dem Grund, ja, Rayquaza ist ein Schlangendrache. Dann hast du Kyogre, was ja Wasser, Frosch könnte. Und Groudon mit Erde sieht auch irgendwie aus wie eine Schnecke mit Panzer. So.
Ja, wäre auch naheliegend gewesen, stimmt ja. Schon, ja.
Aber doch, das macht schon Sinn, weil Palkia sieht auch aus wie eine Schnecke mit Panzer. Also,
ja, stimmt.
Und die Alga-Urform. Die
Alga ist einfach ein Frosch.
Normal ist irgendwo ein Frosch. Bewegt irgendwie ein Frosch.
Ja, nee, auf jeden Fall Teammitglied Nummer 4 ist Giratina in seiner Urform.
Oh, das ist mächtig.
Dann komme ich zum fünften Teammitglied und das ist auch wieder ein legendäres Pokémon.
Oha.
Ich war sehr großzügig tatsächlich. Und da geht es jetzt auf auf den Aspekt von Orochimaru, dass er einfach ein krasser, eigentlich absolut böser Wissenschaftler war. Also er hat ja Versuche an Menschen gemacht, er hat da teilweise sogar Neugeborene entführt und die dann mit Versuchen, teilweise sind die auch umgekommen und so weiter. Also da wirklich, wirklich richtig krass, was da so passiert ist eigentlich. Und was er erreichen wollte, war ja, er wollte quasi den perfekten Ninja-Körper erschaffen, den er dann sich selbst halt da hinein transferieren kann. Hat er eben auch mit Zellen von Hashirama als Ninja-Gott hat er mit seinen Zellen geforscht und die da eingesetzt bei Menschen und so weiter. Und welches Pokémon passt da besser als Mewtwo? Das genmanipulierte Pokémon, das durch wissenschaftliche Versuche erschaffen wurde. Hier sehe ich halt wirklich die Parallele zu Mew und Hashirama, also der erste Hokage, der eben als Gott in der Ninja-Welt gilt. Und Mew ist ja auch irgendwie so Vorfahre von allen. Mit den Zellen wurde gearbeitet, an den Zellen wurde herum experimentiert und daraus ist Mewtwo entstanden. Und genau das hat Orochimaru gemacht und deswegen bekommt er Mewtwo in sein Team.
Das ist auch ganz witzig, weil Mewtwo auch irgendwie lila ist.
Ja, stimmt.
Kurz Orochimaru,
hat auch so ein bisschen so Schlangen-ähnlichen Schweif. Mhm. Ja. Und dann bin ich eh schon bei meinem letzten Mitglied. Und das ist jetzt mein kleiner Twist in dem Ganzen. Beziehungsweise so mein, ich glaube, damit hätten wenige gerechnet. Und zwar ist das letzte Mitglied in Orochimarus Team Klingplim. Hm. Klingplim, okay, das kleine Glöckchen, das eigentlich sehr niedlich ist und eigentlich sehr positiv ist, passt deswegen wunderbar zu Orochimaru, weil er hat ja ein Dorf gegründet, und zwar Otogakure, das Dorf versteckt im Schall. Und was passt da besser als das kleine Schall-Pokémon, das kleine Glöckchen? Und zudem auch die Bänder, die von Klingplim so, also so wegstehen, sind im Grunde die gleichen Bänder, die Orochimaru als Outfit auch trägt. Das, er hat ja auch so riesige Glockenbänder, die er als Gürtel verwendet, die auch Sasuke später eben auch trägt. Und ich finde, da passt halt Klingplim gut rein. Und man muss ja auch sagen, Klingplim ist ja auch ein nettes, niedliches, kleines Pokémon. Und Orochimaru war ja als Kind auch noch sehr nett. Also das ist so in Rückblicken wurde ja gesehen, dass eigentlich Orochimaru ein gutes Kind war ursprünglich. Und später hat er ja auch dann seinen Wandel und wurde wieder nett. Also irgendwo passt Klingplim ja auch. Das ist so mein kleiner Hot-Take. Klingplim für Orochimaru als Gründer des Dorfes versteckt im Schall. Genau, das ist mein Orochimaru-Team. Nochmal in der Zusammenfassung. Wir haben Vipitis, die Schlange, Hydragil, den Ninja, Zoroark, das die Formen wechselt. Wir haben Giratina in seiner Urform als mächtige Schlangen-Pokémon, Mewtwo als genmanipuliertes Experiment und Klingplim, das Otogakure mehr oder weniger vertritt.
Ja, verstehe ich. Das ist natürlich schon eine coole Auswahl. Auch ja, ich finde es ganz witzig, dass du dich nicht gescheut hast, Legendäre zu nehmen, weil ich habe auch einen Charakter, wo ich gedacht habe, es wäre schon einfach, dem komplettes Team aus legendären Pokémon zu geben. Habe ich dann nicht. Aber ja, bei Orochimaru doch macht Sinn. Vielleicht müsste ich mal gucken, aber ja. Ein cooles Team für Orochimaru.
Ja, und ihr könnt gerne dann unter der Folge kommentieren, das könnt ihr natürlich zu jedem Charakter, was ihr von unseren Takes haltet, ob ihr was verändern würdet oder ob ihr sagt, ey, genailed. Ja, ich mag mein Orochimaru-Team auf jeden Fall.
Wir machen natürlich auch eine Umfrage, also dass ihr gucken könnt, wer am besten bewertet hat oder wer am besten bei euch abgeschnitten hat, teammäßig. Das haben wir damals auch gemacht und das machen wir diesmal auch. So, ich glaube, dann sind wir durch mit Orochimaru, richtig? Mhm. Dann kommen wir zu meinem ersten Charakter und ich nehme tatsächlich auch gleich den Charakter, wo ich tatsächlich gehadert habe, ob ich ihm legendäre Pokémon gebe oder nicht, weil ich habe Thanos aus Marvel. Avengers. Ja, oh, genau, aus dem Marvel-Universum bekommen oder aus den Avengers-Filmen. Und er ist ja dafür bekannt, dass er ein Eroberer war, durch Welten gezogen ist, also durch verschiedene Planeten gezogen ist, zwei und immer die Hälfte der Bevölkerung auf dem Planeten ausgerottet hat. Um halt diese Welten in Balance zu bringen, auf seine eigene verquerte Art und Weise, zumindest in der im Marvel Cinematic Universe, im Comic, hat er das ja gemacht, um Lady Death, also dem Tod, sie zu begeistern, weil er in sie verliebt war. Das war also, und wofür Thanos ja halt sehr bekannt war, ist natürlich für den Infinity-Handschuh oder Infinity-Gauntlet. Und das ist ja die Infinity-Saga, die wohl die bekannteste Saga ist mit Thanos als Antagonist. Und ich habe mir überlegt, ich stelle für ihn ein Team zusammen, was die Infinity Stones darstellt.
Ah, schön.
Dann habe ich mir natürlich gedacht, so, am Anfang so, ja, es ist klar, ne, wir haben die Infinity Stones. Raum und Zeit habe ich zum Beispiel. Also theoretisch, Raumstein gibt es, Zeitstein gibt es, Dialga, Palkia fallen sofort rein. Dann habe ich aber kurz überlegt, nee, das wäre ja langweilig. Ich will ja ein Team für ihn zusammenstellen, was
die den Steinen ähnelt, aber noch nicht diese volle Potenzial ausgeschöpft hat an Pokémon, also an Pokémon-Kraft, Power, was weiß ich. Und ich habe ihnen ein Team zusammengestellt, was die Aspekte dieser Steine beinhaltet, aber noch nicht das volle Potenzial haben kann. Also das kann er später ersetzen durch, keine Ahnung, durch legendäre Pokémon, weil mit Diagal, Palkia und auch Giratina, wie du gesagt hast, haben wir eigentlich schon ein sehr starkes Trio. Aber auch andere legendäre Pokémon könnten halt gut in diese Steine reinfallen, die Aspekte der Steine. Und ich fange an, also mein Signatur-Pokémon für Thanos ist Gengar.
Oh.
Und Gengar symbolisiert den Geiststein, weil Gengar ist das erste Geist-Pokémon, was wir jemals bekommen haben. Es ist lila wie Thanos, also fand ich Gengar eigentlich schon so als Geist-Pokémon und auch für den Geiststein am passendsten. Dann der nächste Stein ist natürlich der Seelenstein. Und bei Thanos muss ich sagen, doppelt sich das Typing ein bisschen. Aber ich habe für den Seelenstein habe ich Krypuk genommen, weil das ist ja das Pokémon, was 108 Seelen in sich gefangen hat. Das heißt, das passt natürlich perfekt zu einem Seelenstein. Dann für den Kraftstein habe ich ein Pokémon genommen, was zumindest von der Optik her sehr stark an Thanos erinnert und auch von der Power her wahrscheinlich mit Thanos mithalten kann, nämlich Costurso.
Ja, gute Idee, ja.
Weil es halt ein riesiger Teddybär ist, der Bäume zerdrücken kann mit seiner Umarmung. Und da finde ich, passt das gut als Aspekt des Kraftsteines.
Ja, auch so der lila Kopf oder halt rosa Kopf, so geht so in eine ähnliche Richtung.
Ja. Gut, ja. Ja. Dann habe ich für den Zeitstein habe ich ein Pokémon genommen. Ich habe erst überlegt, hey, ich nehme Klicke die Klack, weil es ja halt wie ein Zahnrad ist, das heißt eine Uhr. Aber da habe ich gesagt, nein. Wir haben Pokémon, die gefangen sind in einer anderen Zeit. Und ich finde die passender für den Zeitstein. Denn mein Pokémon, was den Aspekt des Zeitsteins darstellt für Thanos, ist Myriador. Die Weiterentwicklung von Hisui Baldorfish. Weil dieses Pokémon ist gefangen in der Vergangenheit. Das kann halt nur durch Zeitmaschinen so gesehen in die Zukunft geholt werden. Und auch nur wieder, wenn du es in die Vergangenheit schickst, kannst du es erst entwickeln. Das heißt, du kannst das halt nicht anders bekommen, als durch die Zeit zu reisen. Und klar, es gibt einige, aber Myriador, finde ich, passt halt am besten, weil es halt pink auch irgendwie lila hat. Also es zieht sich auch so ein bisschen mit der Farbe durchs Team, genau. Also darum fand ich Myriador halt auch am passendsten für einen Zeitstein. Als nächstes habe ich den Raumstein genommen. Für den Raumstein habe ich auch sehr lange überlegt. Also ich hatte natürlich für Raum, wäre Palkia natürlich perfekt gewesen.
Natürlich.
Aber ich wollte ja Palkia nicht nehmen. Dann habe ich überlegt, hey, vielleicht wäre es, keine Ahnung, Pokémon, was einen Raum darstellen könnte, was ähnlich ist wie ein Raum, wie zum Beispiel die Ultra-Bestie, ich komme jetzt
gerade. Ja, Stacker Dacker oder wie das heißt auf Englisch, glaube ich.
Ich komme jetzt gerade nicht auf den deutschen Namen. Muramura ist das.
Genau, ja.
Habe ich gesagt, nee. Es gibt ein Pokémon, was zumindest wortspieltechnisch was mit Raum zu tun hat. Und ich finde es auch passend, weil es halt einen Alien-Aspekt hat, nämlich Maritelit, was ja ein Raumschiff darstellt. Beziehungsweise Giga Dynamax Maritelit. Da habe ich mir noch das extra, weil das ein riesiges Raumschiff ist. Es ist ein Alien-Pokémon und es so gesehen stellt den Raumstein dar.
Ja, wunderbar. Dann nimmst du die Shiny-Form, oder? Das ist auch lila.
Genau. Die Shiny-Form. Oder generell, das Giga Dynamax hat ja so lila.
Genau, ja.
Und das letzte Pokémon hat zumindest farbtechnisch nichts damit zu tun, weil aber es stellt den Realitätsstein dar. Und da habe ich mir tatsächlich ein Pokémon genommen, was in die sagenumwobene Richtung fällt, oder legendäre Richtung fällt, aber noch, also zumindest nicht nicht ganz ein legendäres Pokémon ist. Es ist aber ein Pokémon, was nicht in unserer Realität existiert, sondern es ist ein Paradox. Und ich habe mir überlegt, ich nehme Kriechflügel als Realitätsstein, weil das, weil ich habe überlegt, welches Paradox-Pokémon passt am besten als Realitätsstein, weil diese Pokémon stammen aus einer anderen Realität, aus oder unmöglich. Und mit dem Realitätsstein kannst du ja alles möglich machen. Du änderst das wirklich die Realität deinen Bildern nach. Ich habe überlegt, hey, nehme ich Flatterhaar, nehme ich Riesenzahn, weil die beide lila sind, Eisenhals. Aber ich finde die gerade die Zukunftsparadoxform nicht ganz so passend. Mhm. Und ich fand Kriechflügel auch für seine Power schon passender. Also Kriechflügel ist so auch, würde ich sagen, mein schwächster Pick für Thanos, weil an sich so alle Paradox-Pokémon eigentlich schon ganz gut passen. Vielleicht Donnersichel noch eher, aber ich bin mit Kriechflügel, ich bleibe bei Kriechflügel, weil ich wollte einfach Kriechflügel im Team haben.
Ja, ich finde, das passt doch gut. Du hast das ja gut hergeleitet auch. Das ist ja spannender Gedankengang dahinter. Finde ich cool. Da, in die Richtung hätte ich gar nicht gedacht, zum Beispiel. Ich wäre ja bei Thanos, wäre ich ja den Farben nachgegangen, nach den Steinen. Mhm. Also Zeitstein wäre für mich grün gewesen natürlich und so weiter. Irgendein oranges Pokémon für den Segelstein und so weiter. Aber ich finde cool, dass du so die Aspekte auch gut über die Pokémon erklären kannst und ich finde das schönes Team, schöne Picks auf jeden Fall.
Natürlich kann man jetzt noch weitergehen und sagen, hey, wir haben jetzt die normalen, in Anführungsstrichen normalen Pokémon, die dafür stehen und dann gibt es halt noch die upgraded Form, wo die halt wirklich diese Infinity Stones darstellen, aber das wäre halt ein volles Team aus legendären Pokémon gewesen und das wollte ich Thanos eigentlich nicht geben, auch wenn es natürlich Sinn macht, weil Thanos unglaublich stark ist, finde ich das schon bisschen langweilig, wenn ich ein volles Team und gerade die Hälfte davon besteht dann aus den dem Sinnoh-Trio mit Dialga, Palkia und Giratina und dann hast du noch drei zufällige Pokémon, die da irgendwie da sind. Also das fand ich dann ein bisschen zu langweilig und auch zu einfach. Dann habe ich ein bisschen weiter gesponnen.
Ja, passt doch wunderbar.
Also somit schön. Ist das mein Team. Team Thanos besteht aus Gengar, was den Geiststein darstellt, Krypuk, was den Seelenstein darstellt, Costurso, was den Kraftstein darstellt, Myriador, was den Zeitstein darstellt, Marithelit, was den Raumstein darstellt und Kriechflügel, was den Realitätsstein darstellt.
Ja, sehr schön. Ja. Sehr gut. Dann bin ich wieder dran. Ja. Ich werde jetzt den Discord-Pick nehmen, weil nämlich mein dritter Pick quasi der Overall-Gewinner ist auf Spotify. Der hat die meisten Likes bekommen, deswegen würde ich mir den noch aufsparen wollen. Deswegen nehme ich jetzt den einen Pick aus Discord, auf den ich mich aber auch schon sehr freue und mich sehr gefreut habe, dass ich den auch bearbeiten darf. Wir bleiben im Manga- und Anime-Bereich und sind jetzt von quasi Naruto, das halt als einer der größten Manga gefeiert wird, der viele Leute in diese zum Manga geführt hat, gehen wir jetzt zu einem Manga, der gefühlt vieles revolutioniert hat. Also da die Anime-Qualität, das hat einfach viele Rekorde gesprengt, habe ich so das Gefühl. Das war zu der Zeit, war das überall im Munde. Und zwar geht es um Demon Slayer. Und ich habe den Protagonisten aus Demon Slayer bekommen und das ist Tanjiro Kamado. Und da habe ich mich sehr gefreut drüber, weil ich nämlich tatsächlich Demon Slayer auch den Anime geschaut habe, auch bis zum aktuellsten Film jetzt. Mhm. Deswegen muss ich aber auch sagen, um mich nicht irgendwie zu spoilern, habe ich jetzt nicht irgendwie ein Wiki durchforstet, um mir da Inspiration zu sammeln, sondern mein Tanjiro ist tatsächlich bis zu dem Punkt, wo sie quasi jetzt in diesem Infinity Castle sind, also der aktuellste Film, weil ich wollte mich selber nicht spoilern. Ich bin Gott sei Dank noch sehr gut drum herum gekommen. Ein paar Sachen weiß ich schon, die ich noch nicht wissen sollte. Aber dass die Leute, die vielleicht schon fertig gelesen haben, den Manga, dass die wissen, okay, soweit bin ich noch nicht, sondern ich bin da jetzt bei diesem Infinity Castle Arc. Und deswegen baut sich mein Team auch bis zu diesem Punkt erst auf. Genau. Mhm. Bei Tanjiro habe ich mir gedacht, er ist einfach so ein toller Main-Character, so ein toller Protagonist, der natürlich ganz Anime-like sehr viel Kraft aus seinen Freunden quasi generiert, seine Freunde beschützen will, Seite an Seite mit seinen Freunden kämpft. Und deswegen habe ich Tanjiro ein Team gegeben, das seine Freunde auch darstellen soll. Also quasi das Team von Tanjiro ist Team Tanjiro quasi, also Team Demon Slayers. Und da fange ich mit Tanjiro selbst an, weil er sich selbst natürlich auch repräsentieren muss. Und da war für mich eigentlich logisch, dass da gibt es nur ein Pokémon für mich, das ich da einsetzen kann, und das ist Zwotronin. Nicht Admurai, sondern tatsächlich Zwotronin. Mhm. Ich meine, das ist einfach ein Wassersamurai, das ist ein Wasser-Pokémon, das quasi mit Kalkklingen kämpft. Mhm. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ein Zwotronin quasi von Geburt an die Wasseratmung kann. Also das passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge. Dazu kommt noch bei Zwotronin, warum ich nicht Admurai gewählt habe. Es ist halt noch nicht komplett ausgebildet. Tanjiro ist ja auch zu diesem Zeitpunkt, soweit ich es gesehen habe, ist er ja auch noch nicht schon ein ausgebildeter Demon Slayer, aber er hat noch viel zu lernen. Er ist noch nicht bei den Stärksten mit dabei. Also er ist kein Hashira, keine Säule noch. Also er hat noch was vor sich, und deswegen passt für mich da Zwotronin einfach rein, weil sich das noch entwickeln kann. Und Tanjiro zu dem Zeitpunkt kann sich eben auch noch weiterentwickeln. Er lernt ja bei jedem Kampf was dazu. Mhm. Und deswegen ist das für mich einfach so die perfekte Wahl für Tanjiro selbst. Dann haben wir natürlich quasi die zweite Protagonistin des Mangas, die Schwester von Tanjiro, da haben wir Nezuko. Und da habe ich ein bisschen überlegen müssen, weil ich natürlich diesen Dämonenaspekt reinbringen wollte, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich Nezuko als sehr liebes, sehr niedliches Mädchen, sehr sorgenfrei, wenn sie in ihrer Menschenform ist und so weiter. Und ich habe da im ersten Moment nicht ganz genau gefunden, was ich wollte. Ich dachte da eher an so ein Unlicht-Pokémon oder sowas, aber ging irgendwie nicht auf. Und dann bin ich aber doch, glaube ich, auf die beste Wahl für mich gekommen. Und zwar Nezuko wird repräsentiert durch Flunkiefer.
Oh, ja.
Ich finde, dass sie optisch recht gut passen. Flunkiefer ist ja auch so ein feminin, mädchenhaftes Design. Auch von der Kleidung her eher so traditionell japanisch wirkt es. Und von der einen Seite gesehen wirkt es auch sehr harmlos. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite natürlich dieses gefährliche, riesige Maul, das bei Nezuko ja auch dieses Holzstück quasi wird ja auch der Mund zugehalten, damit sie halt niemanden beißen kann oder nicht angreifen kann. Und das passt irgendwie zu Flunkiefer. Und Flunkiefer selbst ist ja jetzt nicht das stärkste Pokémon overall, aber es kann sich halt temporär entwickeln. Es hat eine Mega-Entwicklung, und auch Nezuko kann halt in diesen Dämonenmodus wechseln, wo sie dann krass stark wird. Also da wird sie ja wirklich heftig. Und auch Flunkiefer in der Mega-Entwicklung, wir hatten es ja vor kurzem gefühlt in der Folge, das kann so richtig, das offensiv hat das so viel Power, bekommt er dieses zweite Maul dazu, und das passt für mich einfach sehr gut zu Nezuko und dieser Dämonenentwicklung. Mhm. Und als dritten Punkt, warum ich Flunkiefer und Nezuko so wunderbar zusammenpassend finde, Flunkiefer leben in Höhlen und sie mögen das Sonnenlicht nicht. Und Nezuko wird ja bis zu einem gewissen Punkt, darf sie ja der Sonne nicht ausgesetzt werden, oder dachten die Leute, dass sie der Sonne nicht ausgesetzt werden darf. Und die wurde ja von Tanjiro immer in diesem kleinen Kästchen oder in diesem Kasten herumgetragen, dass sie ja kein Sonnenlicht auf sie kommt. Und das passt halt für mich auch nochmal so zu Flunkiefers Lebensart. Deswegen, Nezuko wird in Tanjiros Team dargestellt durch einen Flunkiefer.
Mhm.
Dann haben wir natürlich die zwei Kumpels von Tanjiro, die auch sehr prominent sind im Manga und im Anime und sehr beliebt sind. Ich fange mal an mit Inosuke.
Mhm.
Und da musste ich nicht lange überlegen. Ich glaube, du hast auch sofort eine Idee, wer Inosuke sein könnte, rein vom Charakter und vom Aussehen her. Natürlich ist Inosuke Rasaf.
Mhm.
Wir haben ein aggressives, temperamentvolles Pokémon, das quasi alles, was man ihnen an den Kopf wirft, macht es einfach nur noch wütender. Und es hat halt einfach, es ist einfach die Maske von Inosuke. Wir haben eine fällige Schweinemaske und auch Rasaf ist einfach ein Schweineaffe mit Fell überall. Und ich glaube, da muss ich gar nicht länger ausführen. Inosuke ist einfach Rasaf. Gib Rasaf zwei Schwerter in die Hand und du hast Inosuke dastehen.
Ja.
Und unter dem Fell hat Rasaf sicher auch einen Waschbrettbauch und nichts anderes als Muskeln. Also das passt da wunderbar. Dann haben wir den zweiten Kumpel, und zwar Zenitsu.
Mhm.
Und da war ich kurz am Verzweifeln, weil naheliegend wäre, Zenitsu ein Elektro-Pokémon zu geben.
Mhm.
Dann bin ich die Liste durchgegangen, Elektro-Pokémon. Ja, boah, hat mir irgendwie keins so richtig gepasst für Zenitsu.
Mhm.
Und dann habe ich mir aber einen Ausweg gefunden. Und ich glaube, du wirst den Pick mögen. Zenitsu wird in Tanjiros Team repräsentiert durch Koalelu mit dem Terra-Typ Elektro.
Oh, das ist eine coole Idee, ja.
Wir haben Koalelu, das halt permanent schläft. Zenitsu kämpft eigentlich nur, wenn er einschläft oder ohnmächtig wird. Also in der Wachenform kann er quasi nicht kämpfen.
Ja.
Und was halt auch noch schön passt, Koalelu ist ein Normal-Pokémon. Zenitsu ist ja auch ein normaler Typ, mehr oder weniger.
Ja.
Und Koalelu kann keine Elektroattacken lernen. Ich habe mir da extra nochmal den Attackenpool angesehen. Aber wenn es Terra-Typ Elektro ist, dann kann es mit Terra-Ausbruch eine einzige Elektroattacke. Und Zenitsu kann auch eine einzige Attacke in der Donneratmung. Deswegen ist das für mich, also Koalelu, Terra-Typ Elektro, das ist einfach Zenitsu.
Ja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Koalelu wach wäre, wäre es wahrscheinlich ziemlich nervig. Deswegen passt es auch zu Zenitsu.
Ja. Darum ist es gut, dass es die ganze Zeit schläft.
Ja, genau, ja. Gut, dann haben wir mal so diese Kerntruppe. Wen ich dann auch ganz gerne in dem Team gesehen habe, weil sie, glaube ich, sehr wichtig für Tanjiro ist und auch ab dem Zeitpunkt, wo ich bin, noch wichtiger wird, ist Kanae. Das ist hier die Schülerin von Shinobu, beziehungsweise Ziehschwester von Shinobu, die ja auch so im Alter von Tanjiro ist und zugleich da diese Demon Slayer-Ausbildung beginnt. Und für Kanae habe ich mich entschieden, natürlich, es muss irgendein Schmetterlingsthema sein, aber ich finde, Smetbo als der OG-Schmetterling gehört eher zu Shinobu. Deswegen habe ich mich entschieden, Vivillon für Kanae auszuwählen. Weil es einfach ein gutes Schmetterlings-Pokémon ist. Es kann auch Pflanzenattacken benutzen, wie zum Beispiel Solarstrahl. Das finde ich passt zu Kanaes Blumenatmung ganz gut. Leider kann es jetzt nicht Blättersturm oder Blüten oder wie heißt Blättertanz oder sowas. Das hätte natürlich noch schöner gepasst. Aber ich finde trotzdem, es kann ein paar Pflanzenattacken, deswegen passt das gut zu der Blumenatmung von Kanae. Und so der kleine Side-Fact, warum eigentlich Vivillon wirklich super passt. Die Vorentwicklung von Vivillon ist Pupponcho. Pupponcho trägt ein Poncho. Und Kanae hat am Beginn eigentlich auch immer so ein Poncho eigentlich an. So einen weißen Umhang, den sie immer trägt. Und das Pupponcho hat auch einen weißen Umhang, das es immer trägt. Und dann entwickelt es sich zu Vivillon und hat es dann nicht mehr. Und auch Kanae hat dann am Ende, glaube ich, nicht mehr diesen Umhang. Deswegen auch optisch, finde ich, kann man das ganz gut mitnehmen.
Das ist gut, ja.
Und dann habe ich eben diese fünf schon gesammelt. Dann dachte ich mir so, wen nehme ich jetzt als sechsten Charakter? Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich nehme jetzt noch den Main-Villain, rein, dachte ich mir aber, nee, das passt mir jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass Tanjiro einen Bösewicht in sein Team nehmen würde, deswegen passt das nicht. Hab dann so überlegt, wer sind denn noch so andere Charaktere, die auf Seiten der guten Demon Slayer haben wir ja sehr viele gute oder den Protagonisten positiv gesinnte Charaktere. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, also wenn Tanjiro sich ein Team zusammenstellt, dann darf einer nicht fehlen und das ist Kyojuro. Mhm. Als quasi das große Vorbild von Tanjiro, der eigentlich so die letzte Hoffnung nochmal in ihm entfacht hat, der für im Kampf für Tanjiro gestorben ist und wo Tanjiro ja auch das Schwertblatt von ihm hat. Und deswegen finde ich, Kyojiro muss auf jeden Fall in ein Tanjiro-Team rein. Und für Kyojiro hatte ich tatsächlich drei Ideen. Die erste Idee war Flampivian, weil ich finde, es optisch passt es vom Gesicht her ganz gut und ist ein starkes Feuer-Pokémon. Ich dachte auch kurz an Pyroleo, einfach auch wegen der Mähne. Aber am Ende habe ich mich dafür entschieden, mit einem Starter-Pokémon zu gehen. Und zwar ist für mich Kyojuro Panferno. Wir haben die feurige Mähne. Kyojuro hat ja auch so eine Frisur, die einfach aussieht, als hätte er Flammen am Kopf. Da passt Panferno wunderbar. Es hat ein feuriges Temperament, es hat eine hohe Kampfkunst. Also es ist einfach ein sehr, sehr starkes, kampftechnisches Pokémon. Kyojuro war ja auch ein extrem starker Kämpfer. Auch diese feurige Art, die Kyojuro hatte, also ich muss da immer an die Szene denken im Mugen Train, wo er immer so lecker, lecker, wie wenn ihm was schmeckt, dann brüllt er es gleich raus und so kann ich mir halt Panferno tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Und so das Hauptargument, warum Panferno für mich passt, ist, dass Kyojuro halt wirklich diese Vorbildfunktion für Tanjiro hat. Und ich finde, so Starter-Pokémon sind irgendwie auch so Vorbild-Pokémon. Also Starter-Pokémon sind halt meist die Partner-Pokémon eines Trainers oder des Protagonisten. Wenn man selbst eben ein Spiel beginnt, mit Panflam beginnt, dann ist halt Panferno quasi das Vorbild für alle anderen Teammitglieder. Und deswegen finde ich, ist Panferno eine sehr schöne, abrundende, schöne Abrundung für das Team. Und glaube ich auch für Tanjiro als Charakter ein sehr wichtiges Pokémon dann auch. Genau. Also mein Tanjiro Kamado-Team besteht aus Tanjiro Zwotronin, aus Flunkiefer Nesco, aus Rasaf Inosuke, aus Kualelu Zenitze, Vivillon Kanae und Panferno Kyojuro.
Ziemlich passend. Also ja, ich habe überlegt, ich dachte so, am Ende haust du halt als letztes Pokémon noch, obwohl das wäre ein Spoiler gewesen. zumindest vom Dings her passt das dann doch nicht. Also zumindest mit der Herkunft von Tanjiro. Aber nö, das finde ich ganz gut. Du hast ja auch einmal gesagt, bis zum aktuellen Stand, also den der Anime hat, mit den Filmen und so weiter, ist wirklich sehr, finde ich, ein gut durchdachtes Team. Und ich finde die Ideen ganz gut. Ich finde vor allem das Kuaelu mit Terra-Typ Elektro mega. Also es passt einfach perfekt zu ihm. Keine Ahnung, was sonst, keine Ahnung, vielleicht Bummels oder so, wäre auch noch ganz witzig gewesen.
Ja, genau, ja.
Kuaelu ist halt schon wirklich perfekt. Also ich glaube, dass, weil das halt wirklich schläft und er ist nur im Schlaf. Ich meine, das ist ja, du kannst es ja gar nicht aufwecken. Das geht ja nicht.
Und Kuaelu ist, darf man echt nicht unterschätzen. Das hat ja einen krassen Angriff. Das haben wir ja auch erkannt damals. Und Zenitze wird ja auch sehr gerne unterschätzt, deswegen.
Das stimmt. Ich find das echt witzig mit Kuaelu. Ja, nee, cooles Team. Passt in meinen Augen auch. Und auch, dass du halt wirklich Zwotronin genommen hast und nicht Admurai, ist schon ganz cool, weil er halt wirklich gerade im Lernen ist. Auch selbst dass du Razaf genommen hast und nicht Epitaph, aber das passt schon. Das ist schon perfekt. Perfektes Team in meinen Augen für Tanjiro Kamado. So, mein nächster Charakter ist jemand, wo ich ein bisschen manipuliert habe. Weil ich den Charakter liebe. Ich liebe die Serie. Die habe ich ja durch meine Freundin entdeckt. Davor habe ich das ja nicht geguckt, aber dann habe ich die Serie geguckt mit ihr und ich muss mich jede Folge kugel ich mir den Bauch oder Dings, weil ich so doll lachen muss. Das ist einfach unglaublich. Und ich liebe jeden einzelnen Charakter aus dieser Serie. Und zwar geht es um Bob's Burgers. Und wir haben von euch natürlich Tina Belcher bekommen. Und ich musste.
Sehr schön.
Und ich wollte unbedingt ein Team für Tina Belcher auf die Beine stellen, weil Tina ist ein Teenager, die jetzt gerade, ich glaube, sie ist 12 oder 13, gerade so, findet sich so gerade in der Welt wieder, hat ein bisschen merkwürdige Fetische, kann man es schon sagen, aber ist generell so ein bisschen etwas langsam, aber auch noch ein bisschen sehr kindisch, aber hat dann halt noch ihre Vorlieben. Und ich habe für sie folgendes Team auf die Beine gestellt. Wir fangen an natürlich mit ihrem Starter-Pokémon und Signatur-Pokémon. Ein Pokémon, was so als erstes mir als erstes eingefallen ist, wenn ich Tina höre, ist, Tina liebt Pferde, Tina liebt Regenbögen und wir haben ein Pferde-Pokémon, was beide Aspekte perfekt auffangen kann, nämlich Galar Galoppa. Das ist das perfekte Pferde-Regenbogen-Pokémon für Tina und das ist ihr Starter-Pokémon. Ich habe überlegt, hey, vielleicht gebe ich ihr doch noch als anderes Pokémon wäre zum Beispiel aus Alola, Ampros, hatte ich überlegt, genau, weil sie hat ja ihr imaginäres, ihren imaginären Hengst, glaube ich, der ist ja schwarz und groß und Pampros ist so das nächste Pferd, was in Pokémon da rankommt. Weil sonst hätten wir ja noch Phantoros, aber das wäre dann schon zu krass. Ja. Habe ich Galoppa genommen als Starter-Pokémon.
Ja, sehr schön.
Die nächsten zwei Pokémon sind so ein bisschen auf ihre Vorlieben bedacht. Oder die nächsten drei Pokémon sind auf ihre Vorlieben bedacht. Weil wir haben, sie hat ein merkwürdiges Interesse an Zombies. Mhm. Und wir haben ein Pokémon, was so ein bisschen die Zombies darstellen kann. Natürlich haben wir keine richtigen Zombies im Pokémon, aber dieses Pokémon kommt dem schon am nächsten. Und auch irgendwie fängt das so ein bisschen diese Girly-Aspekte ein, die ja Tina auch ein bisschen darstellt oder hat, nämlich Zubiris. Denn Zubiris liebt Edelsteine. Zubiris irgendwie Zombie. Und es passt in meinen Augen einfach perfekt zu Tina.
Stimmt, ja.
Ja. So, und das nächste Pokémon, das spiegelt auch ein bisschen die Vorliebe, auch wenn das natürlich sehr, eine ihrer Vorlieben ist ja Hintern. Sie mag Hintern von, vor allem der Hintern von Jimmy Jr. Am meisten, aber es gibt ein Pokémon, was ich finde, schon einen Hintern hat, auch wenn das ein bisschen merkwürdig ist, aber ich finde Formeo mit seinem Hintern, was es ja nicht hinten hat, sondern vorne, die Form zumindest, finde ich ganz witzig. Also ich finde, das passt auch super zu Tina, weil es halt einfach Hintern ist und sie sieht sowohl das Pokémon als auch Formeo, also als auch die Hintern gleichzeitig. Das ist ganz witzig. Also Formeo ist schon für den Hintern-Aspekt ganz passend. Und zu guter, also ihre dritte und wahrscheinlich größte Vorliebe sind Jungs und die Boygroup Boys for Now. Mhm. Dort liebt sie ja, mochte sie ja anfangs den Bubu, der Kleinste, der dann halt irgendwann später die Band verlassen und dann wieder zurückgekommen ist. Ich habe mir Pokémon dann ausgesucht, was sowohl Jungs darstellen kann, als auch eine Boygroup. Aber das ist natürlich etwas schwierig, weil wir haben halt nicht so viele Pokémon, die das den Aspekt am besten einfangen. Aber wir haben kleine Pokémon, die theoretisch eine Boygroup sein könnten,
vielleicht einer ist.
Und zwar Legios. Legios haben auch coole Tanzformationen mit ihrer Attacke. Es sind kleine Jungs, also weil Bubu ein kleiner Typ war. Ich meine, die anderen von Boys von Now sind nicht so klein. Und Legios spiegelt so die Spitze der Männlichkeit in meinen Augen dar. Und passt Legios als eine ihrer Vorlieben Jungs und Boys von Now.
Legios von Now.
Ja, Legios von Now. So, die letzten beiden Pokémon beziehen sich auf die Familie Belcher. Ich meine, Tina ist ja die älteste Tochter und sie muss, aber es ändert nichts dran, sie muss ja immer im Familienunternehmen mithelfen und dieses Familienunternehmen macht Burger. Denn die Namensgeber der Serie ist ja Bob's Burger. Mhm. Und das Lokal heißt auch Bob's Burger und dort werden Burger gemacht. Ist natürlich die Frage, welches Pokémon fängt so am besten den Burger-Aspekt ein? Das ist natürlich etwas schwierig, weil wir haben kein richtiges Burger-Pokémon. Wie jetzt, keine Ahnung, in Yu-Gi-Oh! Gibt es ein Burger-Monster. Ich glaube, in Digimon gibt es auch sowas in der Richtung. Haben wir leider Pokémon noch nicht. Aber wir haben Brote. Und Brote sind zumindest ein Aspekt von Burger. Und ich habe überlegt, ich brauche ein süßes Brot und nicht ein vollwertiges gebackenes Brot. Deshalb ist Hefel steht für Burger. Weil auch die Buns von Hefel sehr nah an Burger-Buns kommen, also die Ohren. Darum ist Hefel das Burger-Pokémon. Oder als Burger.
Das passt wunderbar. Sehr schön.
So, und und zu guter Letzt, das letzte Pokémon in Tinas Team, das stellt die Familie Belcher dar. Und sie hat zwei Geschwister, ihren Bruder Gene und ihre Schwester Louise, dazu noch ihre Mutter Linda und ihr Vater Bob. Und wir haben ein Pokémon, was genau diese vier Personen darstellen kann, weil Tina ja ein eigenständiger Trainer ist, nämlich Famibs vierer Familie Combo.
Sehr schön.
Das heißt, ein Famibs oder die Famibs Familie, also mit Bob, Linda, Gene und
das ist schön.
Und
das
Tina hat sie halt im Team, weil sie ihre Familie so sehr liebt.
Ja, und sie sind auch so normale Leute auch. Also Bob, die Familie von Bob, die Belchers, die sind ja alle so, ja, so relatable irgendwie auch. Mhm. So normal einfach. Und da passt Famibs halt wirklich als so normale Mausfamilie super.
Ja. Ich glaube, es gibt auch eine Folge, wo Bob noch eine Maus hatte und sie großziehen wollte. Und dann kam ja die Gesundheitsbehörde und so. Das fanden die ja noch nicht so toll. Also das spielt so ein bisschen alles mit rein. Aber ja, also Famibs als Sinnbild der Familie Belcher, weil Tina ja ihre Familie liebt und alles für ihre Geschwister und auch für ihre Eltern machen würde.
Ja, sehr schön.
So, ich fasse dann nochmal zusammen für dich oder für euch auch. Tina Belchers Team besteht aus Galar Galoppa, was Pferde und Regenbögen darstellt, was sie liebt. Dann haben wir Zubiris, das stellt Zombies dar, was sie liebt. Legios, das stellt Jungs oder Boys for Now dar, also die Boygroup aus der Serie, was sie liebt. Dann haben wir Formeo, was Intern darstellt, was sie sehr liebt. Und zu guter Letzt haben wir zwei Pokémon, einmal Hefel, was die Burger in Bob's Burger darstellen, die kein Hauptbestandteil der Serie sind, aber dennoch immer im Hintergrund zu sehen sind. Und zu guter Letzt Familie Belcher dargestellt als durch Famibs mit Vier-Personen-Familie. Oder Vierer-Familie, glaube ich, heißt das. Ja, das ist Team Tina Belcher.
Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Formeo ist so die Wildcard in dem Ganzen. Das finde ich aber gut. Aber ja, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Es muss irgendwas mit Hintern sein und Formeo war eigentlich am perfektesten.
Ja. Ja, top. Gut, dann komme ich schon zu meinem letzten Trainer, der zugleich auch der Gewinner, unter Anführungszeichen der meistgevotete war, im Spotify. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich den bekommen habe, weil ich diesmal gehen wir weg von Manga und Anime, wir gehen in die Gaming, ins Gaming-Universum und da gehen wir in eine ja, in ein Universum, das mir einfach sehr gut liegt, was ich einfach auch sehr, sehr liebe, wo ich meine Kindheit schon sehr viele Stunden damit verbracht habe und bis heute einfach ein großer Fan davon bin. Und zwar sind wir bei The Legend of Zelda. Und auch da habe ich den Protagonisten bekommen, und zwar Link. Link aus The Legend of Zelda. Und da hatte ich jetzt auch so verschiedenste Ideen, wie könnte ich das jetzt angehen. Auf der einen Seite natürlich hast du mit Link einen Charakter, der sehr versatil ist im Umgang mit verschiedensten Waffen. Das hatte ich zuerst überlegt, ob ich ihm ein Team zusammenstelle, das seine Waffen repräsentiert. Dann habe ich überlegt, ob ich ihm ein Team zusammenstelle, das so seine Freunde auch ähnlich wie bei Tanjiro darstellt. Am Ende habe ich mich aber dazu entschieden, wirklich Link selbst als Essenz quasi zu nehmen und seinen Charakter durch die ganzen Generationen, durch die ganzen Spiele darzustellen.
Das ist cool.
Und ich sage es schon mal so, ich bin den anderen Weg gegangen, den du mit Thanos gegangen bist, weil Link ist ein legendärer Held in sehr vielen Welten, in sehr vielen Formen von Hyrule oder in sehr vielen, wenn man dem Zeitstrahl glauben will, in sehr vielen Zeitaltern. Im Königreich Hyrule hat Link einfach verschiedenste legendäre Statusse quasi eingenommen. Und das werden wir jetzt mit seinem Team so ein bisschen zusammenfassen. Und ich fange damit an, dass ich tatsächlich so die erste Idee, die ich hatte, es ist zwar nicht das erste Spiel aus der Reihe und auch jetzt nicht, es ist jetzt so ein bisschen, wirklich jetzt vielleicht zuerst random, aber ich hatte zuerst eine Idee von Twilight Princess. Mochte ich sehr gerne, habe ich auch des Öfteren gespielt. Und das legendäre Pokémon, das Twilight Princess am besten repräsentiert und Link als den Helden des Zwielichts oder des Hero of Twilight am besten darstellt, ist Zacian. Wir haben Link in seiner Wolfsform, der mit einem Schwert kämpft, hat auf jeden Fall einen breit genugen Rücken, dass da jemand auf ihm auch reiten könnte. Zacian ist ein extrem starkes Pokémon und ja, es ist einfach quasi wirklich Link in seiner Wolfsform perfekt dargestellt. Deswegen als Hero of Twilight habe ich Zacian im Team. Dann bin ich an das wohl beliebteste Zelda rangegangen. Die erste Reise in die dreidimensionale Welt, Zelda Ocarina of Time. Und da haben wir Link, der dann den Titel Held der Zeit oder Hero of Time bekommen hat. Und da gibt es, das ist jetzt kein legendäres Pokémon, aber es ist ein mysteriöses, ein sagenumwobenes Pokémon. Und da habe ich Celebi genommen.
Es ist eine Zwiebel und es ist grün.
Genau. wir haben ein grünes, kleines Pokémon. Es ist der Hüter des Waldes. Es kann durch die Zeit reisen. Eigentlich, wenn man Celebi jetzt noch Links Mütze aufsetzt, dann kann es theoretisch einfach der Hero of Time sein. Link, der selbst bei den Kokiris im Wald aufgewachsen ist, der durch die Zeit reist, um das Böse zu besiegen. Also Link aus Ocarina of Time ist einfach Celebi in meiner Auffassung. Und zugleich haben wir halt auch mit Celebi so diesen Aspekt der Feen, also Navi, die als Fee Link immer zur Seite steht und so weiter. Also da ist Celebi ist einfach für mich Hero of Time im besten Fall dargestellt. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich Ocarina of Time nehme, dann muss ich Majora's Mask nehmen, weil es eigentlich mein Lieblingstitel ist. Wir hatten vor kurzem erst darüber gesprochen. Majora's Mask ist eigentlich mein Lieblings-Legend of Zelda-Teil. Und da haben wir auch ein perfektes Pokémon, ein Pflanzen-Pokémon aus dem Wald, das Masken sich aufsetzt und legendär ist. Natürlich Majora's Mask, Link ist Ogerpon. Wir haben mit Ogerpon quasi entweder Link, der sich durch die Masken verwandeln kann. Wir haben zugleich aber auch diese Parallele zum Skull Kid, das so das der Antagonist von Majora's Mask ist. Die Masken geben Ogapon verschiedene Fähigkeiten, sie geben ihm verschiedene Typen. Link kann auch durch die Masken eben zu einem Goronen, Zora und Deku werden. Also auch hier einfach Faust aufs Auge, Ogapon ist Link aus Majora's Mask. Natürlich könnte man jetzt sagen, aber der Link aus Ocarina of Time ist der gleiche wie der aus Majora's Mask. Ja, schon, aber es sind halt trotzdem verschiedene Aspekte. Ist zwar auch der Held der Zeit, aber hier Majora's Mask einfach perfekt dargestellt durch Ogapon. Ja. Dann bin ich weitergegangen zu einem anderen 3D-Zelda, das mir auch sehr viel Spaß als Kind gemacht hat, The Wind Waker. Und da hatte ich auch so ein bisschen hin und her überlegt, wen nehme ich da, was passt denn zum Wind, zum Meer, zum Segeln und so weiter. Hatte dann kurz, und das ist jetzt so ein Honorable Mention, hatte ich kurz überlegt, Boreos für Wind Waker zu nehmen, weil das quasi der Wind als Pokémon dargestellt ist. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil es Boreos eher negativ behaftet ist in der Pokémon-Welt. Also es ist tatsächlich eher ein negatives Pokémon. Außerdem mag ich Boreos optisch nicht so. Deswegen habe ich mich gegen Boreos entschieden und habe mir dann gedacht, eigentlich für The Wind Waker passt Lugia perfekt.
Das habe ich mir gedacht tatsächlich, dass du Lugia nimmst für
Wind Waker. Lugia ist der Hüter der Meere. Wind Waker, wir haben ein riesiges Meer über Hyrule. Lugia kann laut Pokédex und Pokewiki kann es den Wind lenken, es kann Wirbelstürme erzeugen und einfach den Wind sich untertan machen. Und das ist halt genau das, was der Held des Windes, der Hero of Wind, glaube ich, heißt es sogar, was Link in der Form halt auch kann. Was auch wunderbar zu Lugia passt, ist, es verweilt ja am Meeresboden, aus Schutz der Welt, weil es seine zerstörerische Kraft sonst nicht im Zaum halten kann. Deswegen ist es ja am Meeresboden. Und in The Wind Waker ist es ja dann auch so, dass man am Ende erfährt, dass das Triforce auch am Meeresgrund ist. Also quasi die größte Macht, die es in der Legend of Zelda-Welt gibt, die ist auch am Meeresgrund versiegelt, wo keiner hinkommt, wo es niemanden zu Schaden kommen kann dadurch. Und auch das ist für mich einfach sinnbildlich sehr, sehr schön durch Lugia repräsentiert.
Das ist cool, ja.
Dann habe ich an dich denken müssen, weil du zuletzt meintest, dass die Oracle-Spiele, also besonders Oracle of Seasons, ist ja so dein Lieblings- oder gehört zu deinen Lieblingsteilen von Legend of Zelda. Und ich habe die beiden jetzt zusammengenommen, Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Und da habe ich jetzt nicht direkt Link als Vorbild genommen, aber so Aspekte von Link und das Pokémon, das Oracle of Ages und Seasons wunderbar repräsentiert, ist Meluetta.
Oh.
Wir haben hier einerseits dieses Musikthema, das ist generell in The Legend of Zelda natürlich ein sehr wichtiges Thema, aber besonders Oracle of Ages und Oracle of Seasons haben halt zwei Charaktere, sie haben Nairu und Din, die eine ist eine Sängerin und die andere ist eine Tänzerin und Meluetta hat auch eine Sängerform und eine Tänzerform und das ist halt einfach perfekt für Oracle of Ages und Seasons. Die beiden werden halt entführt und Link muss sie retten, lernt dann eben auch die Fähigkeiten von Nairu und Din auch einzusetzen mit der Harfe und dem Stab. Und da ist halt Meluetta einfach für mich perfekt für diese zwei Spiele.
Das stimmt, ja.
Genau. Und jetzt komme ich noch zu meinem letzten Pick. Und da habe ich jetzt mit dem Ganzen ein bisschen gebrochen. Zum einen, weil ich kein legendäres Pokémon mehr gefunden habe, das jetzt wirklich so richtig gut passt. Also so mit Biegen und Brechen hätte ich mir schon noch was irgendwie reindrücken können. Das wäre jetzt nicht das größte Problem gewesen. Aber ich wollte dann eher etwas nehmen, das straightforward ist. Und Link selbst hat ja sehr viele Waffen, aber er hat halt eine Waffe, die halt alles verkörpert, was er macht und alles, was er kann. Und das ist das Masterschwert. Und ohne das Masterschwert ist Link nicht Link. Es ist das legendäre Schwert, das das Böse versiegeln kann. Und deswegen ist das auch jetzt das Signatur-Pokémon von Link, weil ohne das Masterschwert kann er nicht. Und das ist natürlich Durengard. Wir haben mit Durengard einfach ein Schwert-Pokémon, das extrem stark ist. Wir haben den Schild dazu, also wir haben theoretisch auch den Hylia-Schild für Link dabei. Und eben das Set, mit dem Link einfach überall mehr oder weniger abgebildet ist, das gehört zu dem Charakter dazu. Ich glaube, man könnte kein Link-Team machen, ohne eben das Masterschwert mit hineinzunehmen. Da bin ich eben von den legendären Pokémon weggegangen, aber das, glaube ich, kann man verstehen. Und deswegen Durengard als letztes Pokémon, das Link einfach vervollständigt, in meinen Augen. Genau, also Links legendäres Heldenteam besteht, wie gesagt, aus Zacian, das Twilight Princess, den Helden des Zwielichts repräsentiert. Wir haben Meloetta als Held aus Oracle of Ages und Seasons. Wir haben Ogapon, das Majora's Mask wieder repräsentiert. Wir haben Celebi als Held der Zeit, Ocarina of Time. Lugia als Repräsentation von The Wind Waker und natürlich das Masterschwert und der Schild Durengard.
Ich finde es ja witzig. Legendäres
Link-Team.
Ich finde ja witzig, dass du genau als letztes Pokémon halt kein legendäres Pokémon hast. Ich meine, das hättest du, witzigerweise hätte ich das ja vielleicht als Starter nehmen können, weißt du?
Ja, du, ich habe gedacht, ich behalte das mir zum Schluss auf.
Ah, okay. Du hattest halt die Dings. Da habe ich gedacht, so, als letztes, also ich war kurz, habe ich gedacht, dass du als letztes Pokémon Diancie nimmst für Zelda.
Ja. Stimmt.
Aber Durengard ist halt schon tatsächlich ein guter Pick. Also klar, also ich würde das halt auch so sehen, wenn ich mir Link als Trainer vorstellen kann. Er fängt halt wirklich mit einem Grammokris an.
Genau, ja.
Und fängt nur mit diesem Durengard, was er später dann hat, die ganzen legendären Pokémon.
Ja.
Oder Mythicals, also Mysteriöse halt auch noch. Und das ist schon wirklich Hut ab. Vor Link für diese Meisterleistung.
Mhm. Ja, ist auch so. Also Durengard wäre für mich eben auch das Signatur-Pokémon, quasi der Starter. Das hast du eigentlich sehr schön erklärt. Aber eben Link ohne Masterschwert geht einfach nicht.
Ja, das stimmt. Dann kommen wir, finde ich, ein sehr cooles Team. Also, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich finde die Idee witzig, dass du halt wirklich Link als Heldenaspekt genommen hast, da wo er schon einen legendären Status erhalten hat. Und dadurch dann die Pokémon halt auch angepasst hast. Und dadurch auch legendäre, mysteriöse genommen hast. Also wirklich starke Pokémon. Was ja auch Sinn macht im Ende, dass, weil Link halt dann, ja, so gesehen, der stärkste Krieger ist oder Held ist. Großer Held. Das einzige Pokémon, was ich tatsächlich von Anfang an richtig geraten habe, war Lugia. Also ich rate ja immer mit, als erzählt so, machen die das, machen die das, machen die. Dann passt das so ganz gut. Ja. So, ich komme jetzt zu meinem letzten Charakter. Der, also falls ihr es jetzt noch nicht gewusst habt, meine Charaktere sind halt wirklich westliche Popkulturcharaktere. Ich hatte Thanos, ich hatte Tina und jetzt mit dem letzten Pick, auch der Charakter, der die meisten oder der direkt nach Link die meisten Stimmen bekommen hat, nämlich Darth Vader aus Star Wars. Das war tatsächlich für mich der auch schwerste Charakter, weil Darth Vader musst du trennen von Anakin. Das heißt, du kannst halt nicht beide oder kannst halt nicht. Also ich wollte halt nur Darth Vader nehmen und Sachen, die ihn halt auch darstellen und nicht Sachen noch haben, die halt ihn als Luke Skywalker bekannt gemacht haben. Wie zum Beispiel Podracing, seine Jedi-Zeit, seine Beziehung zu Padme, Obi-Wan.
Seine Beziehung zu Sand.
Ja, seine Beziehung, die bleibt. Vader bleibt. Und ich nehme, darum habe ich sein Team so aufgebaut, ab dem Zeitpunkt, also Episode 3, wo er zu Darth Vader wurde,
ab da beginnt sein Team. Und da hat sich sein erstes, sein Signatur-Pokémon, zu dem Zeitpunkt, wo er Mace Windu angegriffen hat und zu Darth Vader wurde, hat sich sein Knabon zu Azugladis entwickelt. Mm. Das mit dem Geisttyp und den dunklen Flammen, Schwert und so weiter, zeigt so den Fall von Anakin Skywalker zu Darth Vader. Das heißt, Azugladis spiegelt so gesehen den Anfang oder ist das Pokémon, was Darth Vader, was aus Anakin Skywalker Darth Vader gemacht hat. Mhm. Das nächste Pokémon spiegelt dann so gesehen, ist die Zeit, wo er als Hand des Imperators gedient hat, als großer Sith-Lord, so gesehen, weil es gibt ja zwei Sith-Lords, einmal den Meister und den Schüler. In dem Fall Darth Sidious als sein Meister und er als sein Schüler, aber auch als die rechte Hand des Imperators, nämlich Gladi Imperio, was halt ein sehr starkes Pokémon ist, was so gesehen auch als Kriegsherr darstellt, was metallisch ist oder beziehungsweise Rüstung trägt, was auch Darth Vader macht. Er leitet so gesehen das Imperium als rechte Hand, darum Imperio als Wortspiel auch noch mit drin, also Gladi Imperio ist so gesehen das zweite Pokémon, was ich ihm ins Team gebe. Das dritte Pokémon ist ein Mega-Pokémon. Denn auch wenn Darth Vader oder er mal Anakin Skywalker war, hat er eine Fähigkeit immer noch mitgenommen, nämlich die eines genialen Piloten. Also er war ja ein überragender Pilot. Ich glaube, also in Episode 4 wurde ja auch gesagt von Obi-Wan, dass Anakin einer der besten Piloten war, die er jemals kannte. Mhm. Und ein Pilot braucht natürlich ein Flugzeug oder ein Raumschiff, Flugschiff in dem Fall. Und es gibt ein Mega-Pokémon, was so gesehen den Aspekt eines Raumschiffes am besten auffangen kann. Ich habe erst überlegt, Katapultra zu nehmen, weil es ja auch an einen Kampfjet angelehnt ist, aber ich finde, es muss schon ein Ticken krasser sein als nur ein Pseudo-Legi. Es ist ein Pseudo-Legi in der Mega-Form. Nämlich das nächste Pokémon, was Darth Vader hat, ist Mega Brutalander. Das stellt seine Fähigkeit als Pilot dar und das nutzt er halt tatsächlich auch, um zu fliegen. Und mit den Flügeln von Mega Brutalander sieht das auch ein bisschen aus wie so ein X-Wing von unten. Mehr oder weniger. Okay, eigentlich sieht es aus mehr wie ein Y-Fighter, aber ist trotzdem X-Wing. Okay.
Ich finde es ganz witzig, weil ist nicht das Rebellensymbol in Star Wars sehr ähnlich wie, wie Mega Brutalander.
Das spiegelt auch natürlich die Hoffnung der Rebellen da. Mega Brutalander. Die nächsten zwei Pokémon spiegeln zwei wichtige Orte oder stehen für zwei wichtige Orte da, die Darth Vader in seinem Leben geprägt haben. Nämlich der erste Ort ist hast es schon gesagt, hat sehr viel mit Sand zu tun. Und auf diesem Planeten gibt es riesige Sand oder die nennen sich, ich glaube, Sanddrachen, Drachen, die leben im Sand, sind so schlangenartig und es gibt ein Pokémon, was dieses Aspekt von Sand und den wahrscheinlich einfach den kompletten Planeten Tatooine, wo Anakin ja herkommt oder Darth Vader darstellt, ist Tatooine. Und dieses Pokémon könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich so oft auf Tatooine gibt, nämlich Salanga. Mhm. Beziehungsweise die Weiterentwicklung von Salanga. Ich kam gerade nicht auf den Namen.
Sanaconda.
Sanaconda, genau. Das ist sein Pokémon, was er von zu Hause aus mitgenommen hat, also von seinem Heimatplaneten Tatooine. Mhm. Weil es ja so der wichtigste Ort war, dort wurde er gefunden. Dort hat er verlassen und dort waren auch seine Anfänge wieder der bösen Sicht, wo er sich der bösen Seite
langsam genähert hat, als er zum Beispiel das Dorf der Sandleute ausgerottet hat oder komplett getötet hat alle. Mhm. Es gibt ja dieses Meme, nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und die Kinder, die hat er ja alle getötet. Ja, finde ich, passt Salanga ganz gut rein als Tatooine-Darstellung. Und natürlich sein endgültiger und der letzte große Planet, der seinen Fall von Anakin zu Darth Vader darstellt, ist der Planet Mustafar, wo er diese finale Schlacht gegen seinen Meister Obi-Wan Kenobi hatte. Und Mustafar ist halt ein Lava-Magnet. Planet-Magnet. Lava-Planet. Es gibt einen Grund, warum ich gerade Magnet gesagt habe, weil ich das Pokémon schon halb im Kopf habe und das hat Magnet im Namen, auch wenn es nicht mit Magneten zu tun hat, sondern mit Magma, nämlich Makago.
Makago, ja, schön.
Makago. Das ist, weil da hat ja auch Anakin, beziehungsweise schon zu dem Zeitpunkt Darth Vader den Kampf, das Duell gegen seinen Meister verloren und wurde durch, weil er lag dann in der Nähe von Lava, wurde er verbrannt und dadurch kam er in diese Rüstung oder in diesen Anzug, der ihn ja am Leben hält. Und ich finde es ganz witzig, weil Makago sehr, sehr heiß werden können. Ich glaube, die können ja heißer werden als eine Sonne. Was witzig ist, und wenn so ein Makago mal so neben Anakin steht, der gerade oder Darth Vader zu dem Zeitpunkt, der besiegt wurde, dann kann es ganz schnell passieren, dass sich Darth Vader natürlich auch plötzlich in Flammen aufgeht und verbrannt wird.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Makago sehr schwer atmen.
Ja, ja, das noch dazu. Und zu guter Letzt habe ich ein Pokémon genommen, was alles im Hintergrund steuert. So gesehen die ganze Macht.
Ah, ich glaube, ich weiß, was schon was kommt.
Die ganze Macht hat und so gesehen Darth Vader ja auch wirklich nur noch in dem handelt, was dieser Charakter möchte. Nämlich Darth Vader, habe ich ja gesagt, Darth Vader ist der Schüler von Darth Sidious, aber auch Darth Sidious, der Imperator und die rechte Hand vom Imperator. Und ich habe ein Pokémon, was super diese Einflüsse von Darth Sidious darstellen könnte. Ein super Pokémon, was manipulierend, fies und hinterhältig ist, was aber auch theoretisch mit seinen psychischen Kräften Gegenstände bewegen kann, aber es auch so böse ist, dass es wirklich alles ausnutzt. Nämlich als letztes Pokémon habe ich unseren guten Freund Calamanero.
Genau. Oh, okay. Hatte ich gedacht, was anderes im Kopf.
Was hattest du denn im Kopf gehabt?
Ich dachte, du kommst jetzt mit Kommandotan.
Oh, das wäre natürlich auch cool, habe ich auch überlegt.
Ja.
Aber nein.
Aber ja, nee, Calamanero, stimmt. Ja, da bist du voll richtig, ja.
Es muss natürlich unser guter Freund Calamanero sein, weil ein anderes Pokémon kann halt keine Menschen kontrollieren. Kein Pokémon ist so bösartig wie Calamanero und kein Pokémon hat halt psychische Fähigkeiten wie Calamanero. Also Calamanero spiegelt so gesehen Darth Sidious oder Senator Palpatine, der Imperator. Er hat so viele Namen, aber Calamanero spiegelt das alles wieder, was dieser Charakter vereint. Und Darth Vader hat Calamanero nicht aus freien Willen im Team, sondern weil der Imperator ihm eins gegeben hat, damit es ihn kontrollieren kann.
Ja,
wunderbar. Und ihn weiter manipulieren kann.
Mhm.
Das heißt, es ist so, das letzte Pokémon, was Darth Vader im Team hat, ist tatsächlich kein eigenes Pokémon. Und das wird im Endkampf von Luke besiegt, wodurch Darth Vader von der Manipulation freikommt vom Imperator und dann wieder gut wird. Aber dann wird er es durch irgendein anderes Pokémon ersetzen. Da habe ich aber jetzt keins. Hat auch kurzzeitig Silembrim, man ist ja auch irgendwie an Darth Sidious erinnert, aber es ist halt ein Feen-Pokémon und kein böses Pokémon richtig,
ja,
wie Calamanero. Also das ist dann so, dadurch hat es Calamanero ins Team geschafft. Und jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, mein Team für Darth Vader ist einmal Azu Gladys, der den Fall von Anakin Skywalker zu Darth Vader darstellt, wo er als Jedi-Ritter gefallen ist und dann zu einem Sith-Lord wurde. Mhm. Wir haben gleich Imperio, ein Sith-Lord, der das Imperium als rechte Hand des Imperators leitet.
Dann haben wir Mega Brutalander, was ein Raumschiff darstellen soll oder ein Flug, ein Raumschiff darstellen soll, weil Darth Vader ein fantastischer Pilot war. Makago, was den Planeten Mustafar darstellt, wo Darth Vader das entscheidende Duell gegen seinen Meister Obi-Wan verloren hat und dadurch erst in diese Rüstung, in diesen Anzug gekommen ist. Mhm. Dann haben wir Sanaconda, was den Planeten Tatooine darstellt, den Herkunftsplaneten von Darth Vader und der ihn immer daran erinnert, dass er Sand hasst und nie wieder zurück zu diesem Planeten möchte. Und als letztes Pokémon, was er nicht aus freien Stücken im Team hat, nämlich Calamanero, was ihn manipuliert und eigentlich das Pokémon des Imperators ist, weshalb er es im Team hat.
Sehr gut. Kann ich alles auf jeden Fall sehen. Sehr gut.
Ja.
Also gerade Calamanero ist wirklich perfekt, da hast du recht. Hatte am Anfang mit deiner Einleitung, war ich so auf Kommandotan, weil ich das finde, das passt auch so, dass der Alte, der nur da sitzt und ihn lenkt und so weiter, aber Calamanero ist noch mal besser, vor allem mit Mega Calamanero, dass ja da noch mal ein Ticken krasser ist. Nee, wunderschön, das passt.
Ich find Kommandotan tatsächlich auch gar nicht schlecht, aber es liefert sich halt Quiz-Battles mit Lasho King. Darum passt das sich ganz gut in dieses Düstere.
Das stimmt.
Dafür ist Calamanero halt tatsächlich besser geeignet. Also ich habe auch überlegt, ich habe auch Silembrim gehabt. Aber nein, am Ende musste es halt Calamanero sein.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Ja, das sind, so gesehen habt ihr jetzt unsere 6 Trainer aus verschiedenen Popkulturen, Manga, Games, Filme, Serien gehört. Ihr könnt wieder abstimmen, welches Team fand ihr am besten. Ihr habt natürlich mehrere Stimmen. Wir werden die Umfrage 2 Wochen laufen lassen und werden dann am Ende dann nochmal gucken, welches für euch zumindest das beste Team war. Kommentiert aber tatsächlich gerne, wie ihr die Teams fandet.
Findet.
Weil das ist uns auch ganz wichtig zu hören. Gerade diejenigen, die natürlich die Charaktere uns vorgeschlagen haben. Also, um mal namentlich noch zu erwähnen.
Also wir hatten, bei mir hatten wir Orochimaru, Tanjiro und Link.
Warte, ich meinte, wer die eingereicht hat.
Ich dachte, du, sorry. Hab mir mit einem halben Ohr zugehört, weil ich beim Schreiben bin.
Alles gut, also wir haben von Baitworm Darth Vader vorgeschlagen bekommen.
Sehr schön.
Wir haben von Otterjunge Thanos. Hm. Wir haben von Yo Elvo OG Orochimaru. Wir haben von Donnerpfoten Tina Belcher. Und von Gengar haben wir Link aus Zelda.
Sehr gut.
Und von Bianca haben wir Tanjiro Kamado auf Discord vorgeschlagen bekommen. Ich glaube, Bianca ist auch Otterjunge, wenn ich mich nicht richtig,
das kann sein,
mich richtig erinnere.
Ja, aber das passt.
Ja. Dann war das ein Plan, dass du Zwartroni nimmst.
Wahrscheinlich, ja, stimmt.
So, dann, ja. War es das, glaube ich. Wir Kommentare heben wir uns natürlich für die nächste Folge auf.
Genau.
Nächste Folge geht es auch direkt weiter mit Perlu.
Genau.
Yay. Yay, Perlu. aber ja. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und Owei, das war's schon wieder mit Potrot, dem Pokémon-Podcast. Macht's gut und immer daran denken.
Wir haben uns diesmal kein Outro überlegt.
Alles Gute nochmal, Potrot.
Happy Birthday, Potrot. Vielen Dank. Danke an euch alle nochmal für eure Treue und für die coolen Ideen und fürs Zuhören. Und wir sind einfach happy, dass wir das schon so lange machen können und noch weiter so machen. Genau. Und ab nächstes Mal geht's wieder normal weiter. Wir freuen uns. Tschö.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.